Hallo Francesca.
Hallo Iris.
Sehr unüblich, dass heute nicht der Andi mir gegenüber sitzt, sondern du. Ich freue mich total, dass du da bist. Willkommen bei Folgewirkung.
Danke für die Einladung.
Wir probieren heute ja mal ein bisschen was anderes aus und du bist eine Expertin am Feld der Klimakommunikation.
Ja, schön, wenn du mich so bezeichnen möchtest.
Na sicher.
Also ich habe auf jeden Fall für eine Klimasendung im Fernsehen gearbeitet und da haben wir uns ganz viel damit beschäftigt, wie man diesen Spagat schafft zwischen konstruktivem Journalismus und gleichzeitig aber auch nicht die Klimakrise verharmlosen, also den Ernst der Lage kommunizieren, aber gleichzeitig möchte man das Publikum halt auch nicht in eine Depression versetzen, sondern eher ermutigen zu handeln und etwas zu tun und ihnen da vielleicht auch die nötigen Informationen dazu geben. Und genau, damit habe ich mich eben viel beschäftigt in meinem vorigen Job.
Das ist ja auch was ganz Ähnliches, was wir hier bei Folgewirkung tun. Wir wollen ermutigen und den Leuten Informationen in die Hand geben. Ganz oft geht es dann um technische Themen wie um die Wärmepumpe, um Themen der Energiewende. Und dann hören wir aber immer wieder von allen Leuten, mit denen wir reden, egal ob WissenschaftlerInnen oder TechnikerInnen, dass Kommunikation so der Grund, die Grundbasis ist, um überhaupt ins Tun zu kommen. Und deswegen gibt es heute sowas wie Klimakommunikation Teil 2, eine Fortsetzung von Folge Nummer 26, wo es um die Kommunikation geht und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern mit einer ganz spezifischen Gesellschaftsgruppe, möchte man sagen, mit der sogenannten Gen Z, der Generation Z, der heute 14- bis 29-Jährigen.
Ja, an dieser Altersgrenze schramme ich eigentlich nur knapp vorbei, aber die Gen Z ist mir trotzdem ein wenig fremd, würde ich sagen. Deshalb habe ich mich einfach wie ein klassischer Millennial vorbereitet und mir ganz viele Instagram-Reels angeschaut. Außerdem habe ich auch mit Ragana gesprochen. Sie ist 22 und macht gerade eine Lehre als Elektrotechnikerin und Mechatronikerin. Und sie hat mir ein bisschen von ihren Berufsvorstellungen erzählt.
Ja, und ich habe mit einer Jugendforscherin gesprochen, mit Natalia Wächter, die an der Global Gen Z Study mitgewirkt hat. Und ich habe mich durch einige der wirklich unzähligen Studien über die Generation Z durchgewühlt und ein paar Zeitungsartikel dazu gelesen.
Ja, also ich glaube, meine Recherche hat da vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil ich einfach nur durch Instagram scrollen musste.
Ich weiß es nicht. Über die Gen Z wird ja extrem viel gesprochen, egal ob in Zeitungen oder auf Social Media. Die Frage ist, warum sprechen wir über die Gen Z? Und das hat eigentlich einen sehr ernsten Grund, muss man so sagen. Denn um die Energiewende wirklich zu schaffen, also um diese Tausenden an neuen Solaranlagen aufzubauen, um Wärmepumpen zu installieren, aber auch um Städte neu zu planen, unsere Mobilität zu ändern, braucht es unglaublich viele Leute, die in sogenannten Green Jobs arbeiten. Also in Green Jobs, grünen Berufen, könnte man so sagen. Und da gibt es immer wieder Kampagnen, die versuchen, genau diese Gen Z, die Generation Z, anzusprechen, weil natürlich das die Generation ist, die gerade am Weg ist, sich zu entscheiden, welchen Job sie wählen soll und warum nicht die für einen Green Job begeistern. Das Problem dabei ist vielleicht, dass die Gen Z uns so unbekannt und anders vorkommt, als wir selbst zu sein scheinen. Und genau deshalb, Francesca, sind wir heute da, um diese Gen Z, diese unbekannte Generation, zu verstehen, um dann auch zu verstehen, wie man mit ihnen sprechen kann.
Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen.
Schauen wir mal. Genau, wir wollen uns heute anschauen, wie diese Generation so tickt, was sie will und was sie nicht will, wie es ihr geht und was sie sich wünschen von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz.
Ja, also ich würde sagen, nach meiner Social-Media-Recherche auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil die Gen Z mischt auf jeden Fall die Arbeitswelt gerade ordentlich auf, im Hinblick auf Erwartungen an den Arbeitgeber, die eigene Arbeitsmoral, aber auch Hierarchien und wie miteinander kommuniziert wird.
Dann legen wir los.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Francesca, ich glaube, am Anfang sollten wir die Begrifflichkeiten klären. Es gibt Gen Z, Generation X, Millennials und Babyboomer. Das war jetzt die falsche Reihenfolge.
Genau.
Ich habe das auf Wikipedia rausgesucht. Die Babyboomer sind die Generationen oder ist die Generation der Nachkriegszeit, also die Jahrgänge 1946 bis 64. Danach kommt die Generation X, die geht bis 1980 eigentlich. Dann beginnen wir, die Millennials, die in den 80er Jahren Geborenen bis Mitte der 90er Jahre Geborenen. Und direkt nach uns kommt die Gen Z, die Generation Z. Die startet je nach Zeitrechnung 1995 oder 1997 Und wen es noch interessiert, wie die Kinder, was nach Z kommt, ist die Generation Alpha, weil mit Z war das Alphabet aus.
Ja, Social Media ist voll von diesen Generationen.
Zu meiner Zeit haben wir gearbeitet. Wir haben dafür gesorgt, dass es euch heute so gut geht. Und was
also
haben wir davon?
Am präsentesten die Babyboomer wahrscheinlich mit dem Begriff Okay Boomer, wo sich ein bisschen lustig gemacht wird darüber.
Okay Boomer.
Also um jetzt mal so die Vorurteile auf Social Media zusammenzufassen, dann sind die Babyboomer diejenigen, die es ziemlich leicht hatten. Also eben geboren in der Nachkriegszeit hatten sie dann viele Aufstiegschancen, wurden mit wenig Krisen konfrontiert. Und gleichzeitig hat ihre Generation aber auch sehr viele Krisen der heutigen Zeit ausgelöst, wie zum Beispiel die Klimakrise.
Und genau so werden sie auch angesprochen, oder? Also mit Okay Boomer meint das genau so, okay, du hast dafür gesorgt, dass die Klimakrise jetzt da ist.
Genau. Also
sei doch mal endlich leise.
Du triffst es auf den Punkt. Genau, die Generation X lasse ich jetzt mal aus, weil die, glaube ich, einfach zum Großteil mit den Babyboomers in einen Topf gehauen wird.
Über die wissen wir nichts.
Nein, die gibt es irgendwie auch gar nicht, oder?
Die sind verschwunden.
Genau, die Millennials, zu denen wir gehören. Also laut den Vorurteilen auf Social Media ist das die erste Generation, die da vielleicht auch ein bisschen unter den Folgen von den Taten der Babyboomers zu leiden hat. Und ich würde jetzt mal sagen, wir sind von unreflektierten Erziehungsmethoden geprägt.
We're millennials. We're wired to need validation and praise.
Also unsere Generation beschäftigt sich viel mit mentaler Gesundheit und Wohlbefinden. Gleichzeitig trauen wir uns aber nicht so ganz, uns den strengen Hierarchien der Babyboomer-Vorgesetzten am Arbeitsmarkt jetzt zum Beispiel zu widersetzen. Und eben für die Gen Z, glaube ich, weniger. Sie profitiert eben von diesem abnehmenden Stigma und ist auch einfach nicht mehr gewillt, ihre mentale Gesundheit der Karriere unterzuordnen. Und sie widersetzen sich auch aktiv diesen Hierarchien, die am Arbeitsplatz herrschen.
Ich identifiziere mich nicht mehr nur darüber, was ich leiste und wie erfolgreich ich im Job bin, sondern weiß, okay, ich habe auch als Mensch auch einfach einen Wert für das, auch das, was meine Hobbys sind, wertvoll, meine Beziehungen sind wertvoll.
Also auf Social Media gibt es sowas wie einen Generationenkampf zwischen der Gen Z und den Babyboomern.
Genau.
Und die Gen Z fordert einfach noch viel mehr das ein, was wir eigentlich gerne hätten, oder? Also so eine Aufmerksamkeit für Mental Health, weniger Leistung.
Work-Life-Balance.
Und die Boomer wehren sich dagegen, indem sie die Gen Z zu Schneeflocken degradieren.
Genau. So sehr Sensibelchen, wo man nichts mehr sagen darf auch.
Ich finde es ja lustig, dass es jetzt so eine Diskussion gibt mit solchen Generationenkonflikten, weil gefühlt hat es vor 20 Jahren keine eigenen Bezeichnungen für eigene Generationen gegeben. Und deshalb habe ich die Jugendforscherin Natalia Wächter, die ja selber auch an einer Studie mitgewirkt hat, die sich Global Gen Z Studies nennt, gefragt, woher diese Bezeichnungen, diese Generationenbezeichnungen überhaupt kommen.
Dieser Begriff der Generationen XYZ kommt ja jetzt nicht so aus der Soziologie oder aus der Jugendforschung, also nicht aus den Sozialwissenschaften, die sich jetzt primär mit Jugendlichen beschäftigen, sondern eher aus der betriebswirtschaftlichen oder Marketingforschung.
Also wie man schon hört, wir haben dieses Gespräch wie zwei klassische Boomer eigentlich am Telefon geführt, deswegen auch die Qualität. Was Natalia Wächter sagt, ist, dass diese Generationenbezeichnungen zwar in den Sozialwissenschaften verwendet werden, aber eigentlich nicht daherkommen. Die kommen eher aus einer betriebswirtschaftlichen Forschung, wo es darum geht, zu erforschen, was interessiert denn die jeweilige Generation, was kauft die denn eigentlich, aber auch aus der Arbeitsmarktforschung. Und genau bei dieser Arbeitsmarktforschung gibt es einen Punkt, der plötzlich ganz anders ist. Weil in der Gen Z gibt es weniger Leute als in den Generationen davor. Das heißt, es gibt weniger Leute, die auf genügend Jobs treffen. Und das bedeutet, dass die Gen Z auf einmal sowas wie eine Machtposition hat. Sie können sich viel besser aussuchen, unter welchen Bedingungen sie wie in welchem Job arbeiten wollen.
Mhm. Das ist ja auch genau auf Social Media ein sehr großes Thema, dass Gen Z eben dargestellt wird als eine Generation, die vieles nicht mehr in Kauf nimmt, aber gleichzeitig halt auch eine Generation, die um Punkt 17 Uhr den Laptop zumacht, die auf ihre Mittagspause immer von Sekunden genau besteht, ja, die halt einfach da irgendwie sehr fordernd ist, beziehungsweise zum Teil auch ein bisschen als faul bezeichnet wird.
Dieses Vorurteil ist mir auch untergekommen. Also es gibt gefühlt 1000 Artikel von der Süddeutschen über die Zeit bis zum Standard und der Presse, die titeln, ob oder ob nicht die Gen Z faul wäre. Was sagst du zu diesem Vorurteil?
Also nach meinem Gespräch mit Ragana kann ich das so auf jeden Fall nicht bestätigen.
Sollen wir mal kurz reinhören?
Hören wir mal rein.
Also das Geld und die Arbeitszeiten spielen jetzt eigentlich keine Rolle. Ja, mir ist es eben sehr wichtig, der Umfeld und also wie die Firma halt geht.
Was meinst du damit genau, wie, also die Kriterien von der Firma? Was genau ist dir da wichtig?
Wie die Chefs jetzt, also die Chefs oder Auszubildende zu den Mitarbeitern sind oder zu uns Lehrlingen sind oder die, was schon lange in dem Betrieb arbeiten, wie die mit uns Jüngeren halt umgehen.
Genau, also Dragana geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass sie hohe Ansprüche hat in Bezug auf eben Gehalt oder Urlaubstage oder Arbeitszeiten, sondern ihr ist viel wichtiger, dass sie hinter dem Unternehmen stehen kann, wo sie arbeitet und dass dort einfach ein gutes Arbeitsklima herrscht, also dass Kollegialität vorhanden ist und dass man gut miteinander reden kann. Also es sind schon Anforderungen an den Job da, die vielleicht vorherige Generationen nicht in dem Ausmaß hatten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das unerfüllbare Ansprüche sind, sondern es geht eher vielleicht auch darum, einfach einen Arbeitsplatz zu haben, wo man sich wohlfühlt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich sehr hochgepushte Einzelmeinungen sind. Also es gibt ja so ein paar Videos von quasi RepräsentantInnen der Gen Z, die dann doch alle Zeitungen und alle Tageszeitungen und Fernsehen und so durchgehen. Umgekehrt gibt es aber eine Studie zum Beispiel vom Corona Panel Project. Das ist eine Studie der Universität Wien, die zwischen 2020 und 2023 die Stimmungslage der österreichischen Bevölkerung erhoben hat. Ist eine repräsentative Studie und die haben zum Beispiel diese berühmte Lottofrage gestellt. Würdest du weiterarbeiten, wenn du viel Geld im Lotto gewinnen würdest? Und da sagen die unter 35-Jährigen, also die gesamte Gen Z plus ein paar Millennials, zu 77% ja. Sie würden weiterarbeiten, selbst wenn sie Millionen im Konto hätten.
Das macht ja auch total Sinn, finde ich, weil wenn man nur arbeitet, um viel Geld zu verdienen und vielleicht auch aus Prestigegründen Karriere machen, das kann man sich ja mit einem Lottogewinn auch alles finanzieren. Also dann hat man vielleicht nicht die Karriere, aber dafür den Porsche oder so. Aber wenn man so wie die Dragana sagt, der Arbeitsplatz soll auch ein möglichst angenehmer Ort sein, an dem man im besten Fall auch Spaß hat, ja, warum dann nicht weiterarbeiten, auch wenn man das Geld nicht braucht?
Mhm.
Wie schaut das bei dir aus? Würdest du weiterarbeiten?
Ja, voll. Würde ich schon.
Ja?
Aber ich würde mich auch freuen über Millionen am Konto. Ich will beides.
Ja, das kann ich als angehende Unternehmensgründerin nur bestätigen.
Es gibt ja sogenannte intrinsische und extrinsische Motivationsfaktoren für Arbeit. Und das ist vielleicht genau das Stichwort, weil extrinsische Motivation bedeutet, dass man nach Geld, nach Ansehen, nach Status strebt, also Bestätigung von außen. Und intrinsische Motivation ist vielleicht das, wo gefühlt wir Millennials das erfunden haben, dass wir uns selbst verwirklichen wollen, dass wir Spaß an der Arbeit haben, dass es andere Gründe gibt zu arbeiten, als nur Geld zu verdienen, um damit dann ein Haus zu bauen.
Ja, also ich glaube, wir beide fallen da wahrscheinlich eher in die erste Kategorie, in die intrinsische Motivation. Und das passt ja dann eigentlich auch ganz gut zu der Studie, dass eben die Jüngeren, wo die Millennials auch noch mit eingerechnet werden, eher aus einer intrinsischen Motivation heraus arbeiten, weil wir halt das tun, was uns Spaß macht und wo wir auch dahinter stehen können. Also das, was wir als sinnvoll empfinden.
Das etwas Sinnvolles tun ist auch ein Punkt, der immer wieder abgefragt wird und der immer ganz groß gemacht wird. Bei der Ö3-Jugendstudie zum Beispiel ist rausgekommen, dass 96% aller befragten Jugendlichen es sehr wichtig oder ziemlich wichtig finden, für das Berufsleben etwas Sinnvolles zu tun. Und ich habe mich dann immer gefragt, was heißt das eigentlich? Also wenn ich das so lese in einer Studie, die jungen Menschen wollen etwas Sinnvolles tun, heißt das ja für mich was anderes als für wen anderen. Und deswegen habe ich Natalia Wächter auch danach gefragt, was das bedeutet. Und sie hat mir dann erklärt, dass das sehr oft in anderen Fragen abgefragt wird. Also es gibt da so gewisse Wertetypen, bei denen man herausarbeiten kann, was dieser Wert von sinnvoll eigentlich bedeutet.
Ja, dass man sagt, mir geht es nicht nur darum, dass ich möglichst bald, dass ich schnell aufsteigen kann im Job und möglichst viel Geld habe und ein möglichst großes Büro habe und so weiter, sondern ich möchte was Sinnvolles tun. Das ist eine andere Wertigkeit.
Also etwas Sinnvolles zu tun bedeutet, dass die Menschen einfach eine intrinsische Motivation in der Arbeit finden wollen. Und das kann sein, entweder was Gutes für die Welt zu tun, es kann sein, Spaß zu finden am Job, es kann Selbstverwirklichung sein. Das sind alles Faktoren, die andere sind als Geld, Status, Aufstiegsmöglichkeiten.
Mhm. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit da ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, vor allem bei der Gen Z, weil dieses Thema einfach viel präsenter ist bei Ihnen, als es zum Beispiel auch noch bei uns war. Und das ist zum Beispiel auch für die Dragana ein wichtiger Punkt. In ihrer Arbeitssuche wird ihr auf jeden Fall auch wichtig sein, dass der Arbeitgeber nachhaltig agiert.
Sollte ich halt keinen finden und eine Firma hier zum Beispiel haben, die jetzt nicht so nachhaltig sind, aber der Umfeld passt, würde ich dann dort auch arbeiten, weil dann würde ich denen halt Tipps geben, wie sie nachhaltig werden können und ja, mit denen halt dran arbeiten, nachhaltig zu werden.
Das ist ja total spannend.
Mhm.
Das heißt, sie würde dann irgendwo arbeiten und dort mitbestimmen wollen. Das sieht sie als Möglichkeit.
Genau, und das passt jetzt auch wieder sehr gut zu den Vorurteilen, die wir vorher besprochen haben, dass die Gen Z eben hierarchische Strukturen auflockern möchte. Also wie ich angefangen habe zu arbeiten mit so Anfang, Mitte 20, hätte ich mich das nicht getraut. Und ich glaube auch die meisten meiner FreundInnen hätten sich nicht mit Anfang 20 getraut, dem Arbeitgeber einfach Input zu geben. Und wir hätten das aber, glaube ich, alle durchaus gekonnt. Also wir hätten da schon auch Input, Feedback, Ideen gehabt, um den Arbeitsplatz besser, sozialer, schöner zu gestalten. Und das finde ich halt voll schön, dass diese Generation da eben auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt, weil es hat ja jeder einen anderen Blickwinkel und eine junge Person denkt an andere Sachen als jetzt zum Beispiel ein älterer weißer Mann. Also eine Dragana, eine junge Frau mit Migrationsbiografie, sieht natürlich auch einfach ganz andere Sachen. Und dass das alles wichtig ist und auch gleichwertig ist, das ist, finde ich, sehr schön, dass die das auch so spüren und umsetzen wollen.
Das ist so ein bisschen die Kehrseite von den Vorurteilen, oder? Dass es eigentlich total schön ist, dass so eine junge Generation mit so einem Selbstbewusstsein heranwächst und auch Forderungen stellt.
Finde ich auch und ich finde das auch sehr wichtig eigentlich.
Weil in Wirklichkeit, wenn wir über Fridays for Future und die ganze Klimabewegung nachdenken, war die ja absolut geprägt von extrem jungen Menschen. Also ich weiß nicht, ich habe letztens mal nachgeschaut, wie alt Greta war. Ich habe es wieder vergessen. 14 oder sowas.
Ich glaube auch, ja. Sehr jung noch.
Und das ist verrückt in Wirklichkeit. Also wenn ich mir denke, dass ich Vorbilder gehabt hätte aus meiner Generation im gleichen Alter mit 14, die mir dann auch ein Selbstbewusstsein geben können, etwas verändern zu können oder meine Stimme erheben zu können oder etwas sagen zu dürfen, hätte das wahrscheinlich sehr viel geändert.
Absolut. Und jetzt driften wir vielleicht so ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne an Social Media, weil zu unserer Zeit, also in unserer Jugend ist Social Media ja erst entstanden. Und wenn man sich denkt, okay, das hat viele schwierige Folgen für die Jugend, dass sie so viel auf Instagram oder TikTok unterwegs sind, gleichzeitig sieht man halt auch ganz unterschiedliche Inhalte. Es werden ganz unterschiedliche Körperformen gezeigt und nicht so wie bei uns in der Bravo nur irgendwelche super schlanken Topmodels. Mhm. Und genauso eben aus werden ganz unterschiedliche Themen behandelt, die man jetzt nicht im Fernsehen in dieser Vielfalt sehen würde.
Es ist auf jeden Fall eine globale Generation. Das war auch ein Punkt, den Natalia Wächter ganz stark betont hat von dieser Global Gen Z Studies, dass sich die Generation global sehr ähnelt, was auch auf eine Art sehr logisch ist, weil sie global vernetzt sind miteinander.
Mhm.
Genau. Es gibt aber noch einen ganz wichtigen Punkt, den mir Natalia Wächter gesagt hat, nämlich wenn man die junge Generation danach fragt, was ihnen wichtig ist an Arbeit, dann sagen sie Folgendes.
Flexibel, ja, schon, aber ein sicherer Arbeitsplatz steht immer noch an erster Stelle.
Einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, das steht an allererster Stelle. Und das Spannende dabei ist, dass es eine Studie gibt, eine große Studie, die in Deutschland durchgeführt wird von einem Ölkonzern, dessen Namen wir hier besser vielleicht nicht nennen wollen. Aber diese Jugendstudie wird seit vielen, vielen Jahren immer wieder durchgeführt und daran kann man gut Vergleiche ziehen. Und da sagen schon vor Corona, also im Jahr 2019, 93% aller Jugendlichen, dass sie sich einen sicheren Arbeitsplatz wünschen. Mhm. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum wünschen sich junge Menschen, die ja junge Menschen sind und raus in die Welt gehen sollen und Dinge erleben wollen und vielleicht den Vorteil der Jugend haben, warum wünschen die sich nicht sehnlicher als Sicherheit? Und dazu sagt Natalia Wächter, dass, dass die Welt sich geändert hat, kann man so sagen. Also vor 15 Jahren war die Wirtschaftskrise ein ganz, ganz großes Thema.
Und jetzt sind es aber mehrere Themen, wo sich die Mehrheit der Jugendlichen Sorgen machen. 75% sagen Klimawandel, Umweltverschmutzung, auch mehrheitlich Terroranschläge, Krieg in Europa, mehrheitlich die steigende Armut. Das sind so die Themen.
Ja, das sind natürlich aber Themen, die uns auch alle betreffen, oder? Also das würde ich jetzt nicht per se nur als Generationenthema sehen.
Ich glaube, das war auch meine Riesenerkenntnis aus all diesen Studien und Zeitungsartikeln, dass diese Sorgen und Ängste, die man den Jugendlichen unterstellt oder die Unsicherheiten, die damit verbunden sind oder die Forderungen, die damit verbunden sind, eigentlich uns alle betreffen. Also ich habe immer so gedacht, mein Bedürfnis nach Sicherheit, mein gestiegenes Bedürfnis nach Sicherheit ist in den letzten Jahren entstanden, weil
du älter geworden bist.
Weil ich älter geworden bin, genau, danke schön. Mein Wunsch nach einem sicheren Zuhause, keine wechselnden Mietverträge, ein bisschen Geld am Konto ist meinem Alter geschuldet. Aber vielleicht betrifft das einfach alle, weil halt einfach die Welt sich so arg ändert und weil einfach diese ganzen Krisen so unglaublich präsent werden. Also ich glaube, wir spüren alle den Klimawandel. Und wir kriegen es einfach alle mit. Und natürlich ist es ein Thema in unseren allen Köpfen. Weil vor 20 Jahren bin ich nicht in der Nacht wach gelegen und habe über den Klimawandel nachgedacht. Mhm. Also ich glaube, so ein Weltschmerz, wenn man so will, der ist halt auch mit dem Klimawandel gewachsen in den letzten Jahrzehnten.
Absolut. Ich glaube auch generell dieses Sicherheitsbedürfnis, also könnte man jetzt natürlich auch sagen, ich hatte vor ein paar Jahren meinen 30. Geburtstag, dass es damit zu tun hat. Aber ich würde es eher auf die Pandemie schieben. Also dieses Sicherheitsbedürfnis ist eben in dieser Krise der Corona-Pandemie bei mir wirklich entstanden, wie es davor nicht der Fall war. Und also ich glaube auch, dass uns das auf jeden Fall alle betrifft. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, in dieser Zeit erwachsen zu werden.
Mhm.
Weil ich hatte mit 20 eben all diese Sorgen nicht wirklich und habe da schon sehr viel Freiheit auch leben können. Natürlich auch, weil ich das finanzielle Netz hatte von meinen Eltern. Aber das ist, glaube ich, schon ganz anders, wie man dann auch in einen Beruf hineingeht. Also ich habe da sehr viel ausprobiert und sehr viele Praktika gemacht. Das hätte ich vielleicht anders gemacht, hätte ich da größere Sorgen gehabt.
Mhm. Also ich glaube, du sprichst gerade zwei Dinge an. Das eine ist so ein soziales Umfeld, ein soziales Netz, das sicher einen Grund, also so einen Grundstein liefert für die Dinge, die man tun kann und tun sich erlaubt zu tun.
Mhm.
Und das andere ist wirklich dieser Zeitgeist an Krisen, der uns alle betrifft. Und deswegen finde ich es mittlerweile umso absurder, wenn ich noch einen Artikel lese, der die Gen Z beschimpft, dass sie so wahnsinnig konservativ wären. Und sich so sehr nach einem Haus und einem Garten sehnen. Weil in Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, tun wir das gerade alle auf die eine oder andere Art.
Mhm. Absolut. Und ich glaube, um jetzt auch wieder auf den Punkt der Klimakommunikation zurückzukommen, das ist ja irgendwie dann auch so der springende Punkt. Es ist schon auch ein bisschen ein Zeitgeist, so wie reden wir jetzt darüber? Und ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig zu unterscheiden, reden wir jetzt mit Babyboomern oder Gen Z, sondern was in der Klimakommunikation wichtig ist, ist wahrscheinlich eher, wo redet man mit ihnen? Weil Babyboomer findet man wahrscheinlich als Publikum eher bei Zeitungen, Radio, Fernsehen. Und man muss natürlich dem Medium entsprechend kommunizieren. Aber eben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Klima, dass man da dann konstruktiv darüber berichtet und eben die Leute nicht in eine Depression versetzt und diesen Weltschmerz zwar anerkennt und auch seine Berechtigung haben lässt, und gleichzeitig aber eben auch ein bisschen Mut spendet und irgendwie Handlungswege aufweist. Das kann man sowohl im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen machen, als auch auf Social Media, wo man dann eher die Gen Z erreicht.
Mhm. Das heißt, du meinst, die Plattform ist sehr viel ausschlaggebender als der Inhalt, wie man die Gen Z erreichen kann. Oder ist die Gen Z sowieso schon so gut informiert, dass man sie gar nicht mehr weiter informieren muss über alle Themen, die die Klimakrise betreffen?
Das ist jetzt natürlich sehr schwierig pauschal zu beantworten. Jetzt kommt die ForscherInnen-Frage-Antwort. Ja, ob die Gen Z schon alle Informationen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es generell schon noch viel Verbesserungspotenzial gibt, egal in welchem Medium wir uns umschauen. Also ich glaube, die eine große Frage, die ja auch Frage dieser Folge ist, ist, wie erreicht man die Gen Z in Bezug auf Green Jobs? Also was ist ein Green Job und wie kann man sie darüber informieren? Und ich glaube, natürlich ist da Social Media der Ort, an dem man sie erreichen kann, aber das, was glaube ich, viel wirksamer ist, ist einfach Word of Mouth, also dass man untereinander redet, dass sich FreundInnen gegenseitig was empfehlen, dass aus der Familie Vorschläge kommen oder wenn man halt gar nicht weiter weiß, dass man sich woanders Input sucht. Also das ist eben auch bei Dragana der Fall gewesen. Die hat nämlich über das Sprungbrett ihre Lehrer gefunden und sie hat sich davor gar nicht vorstellen können, in einem technischen Beruf zu landen.
Was ist das Sprungbrett?
Ja, das soll uns einfach die Dragana erklären.
Also die machen sehr viele Exkursionen, man kann sich da anmelden und generell mitgehen und auch Kurse halt besuchen im Sprungbrett.
Genau, das ist ein Verein, der eben junge Frauen und Mädchen Berufsmöglichkeiten und Lehrmöglichkeiten aufzeigt. Und so ist Dragana dann eben auch in einem technischen Beruf gelandet, weil das ist etwas, was sie sich vorher gar nicht hätte vorstellen können.
Grundsätzlich hat sich keiner vorgestellt, dass ich jemals in einem technischen Beruf arbeite, sondern eher etwas mit Kindern machen werde oder Richtung Steuerberaterin gehe. Die waren sehr erstaunt, glaube ich. Wenn ich denen jetzt so ein Foto schicke von dem, was ich jetzt gemacht habe, dann ist meine beste Freundin eher so oder meine Freunde, dass sie es so nie machen würden und dass sie sich nie vorgestellt hätten, dass ich in diesem Beruf halt arbeite.
Und ich finde das zeigt ja auch nochmal was sehr Schönes. Es geht ja eben nicht nur darum, was die Unternehmen nach außen tragen, sondern es geht ja auch viel darum, was man sich untereinander erzählt. Also eben, sie schickt ihren FreundInnen Fotos und ihre FreundInnen können sich jetzt vielleicht nicht einen Job in einem technischen Bereich vorstellen, aber wer weiß, vielleicht erreicht sie dadurch die kleine Schwester von einer Freundin, die sich das dann wiederum vorstellen kann. Also eben, ich glaube, es geht nicht nur darum, die jungen Menschen zu informieren, sondern auch zu inspirieren.
Das ist sehr, sehr schön, wie du das sagst. Das klingt schon so nach Schlusswort. Und ich glaube, es passt ja auch super zu dem, was wir vorhin über die Gen Z aus all diesen Studien, Zeitungsartikeln und auch dank der Dragana gelernt haben, dass es der Gen Z sehr viel um intrinsische Motivation geht. Um Sicherheit auf der einen Seite, das können Green Jobs bieten, und um intrinsische Motivation. Und dafür müssen Menschen überhaupt mal wissen, was es für Möglichkeiten gibt.
Genau. Und da ist jetzt natürlich ein Weg, das auf Social Media mit Videos herzuzeigen. Aber ich glaube eben auch ganz wichtig ist da, konkrete Berührungspunkte zu schaffen. Das ist auch etwas, was mir Dragana erzählt hat. Sie hätte sich gewünscht, dass sie da schon viel früher davon erfahren hätte, was es alles für Möglichkeiten gibt und da auch Einblicke bekommen hätte. Also das könnte man ja auch wirklich schon in der Schule machen, dass man da darüber redet, was gibt es für Jobmöglichkeiten und dass man vielleicht sogar auch Ausflüge macht. In gewisse Unternehmen, dass man einfach mal sieht, wie läuft das ab, passe ich da hin.
Das heißt, das ist jetzt ein Aufruf an alle LehrerInnen, die uns zuhören. Macht Ausflüge mit euren SchülerInnen, zeigt ihnen, was möglich ist. Erzählt ihnen von grünen Jobs, von Green Jobs. Wir stellen euch Links in die Shownotes, zum Beispiel die aktuelle Kampagne vom Klima- und Energiefonds klimajob.at. Um euch zu inspirieren und das weiterher zu zeigen.
Es ist vielleicht auch ein Aufruf an alle Unternehmen. Öffnet eure Türen, statt nur schöne Social-Media-Videos zu posten.
Und an alle Onkel, Tanten, Großeltern, Cousinen zweiten Grades, erzählt den jungen Menschen von Green Jobs.
Du hast jetzt sehr viele Verwandtschaftsgrade aufgezählt. Was ist aber mit den Eltern?
Ich glaube, den Eltern glaubt keine Generation nach den Millennials mehr.
Stimmt in meinem Fall auf jeden Fall.
wir haben die Meinung der Eltern abgeschafft.
Die Errungenschaft der Millennials.
Zumindest etwas haben wir geleistet.
Wir haben den Weg bereitet für die Gen Z.
Sehr gut. Das nehme ich gern. Okay, danke Francesca, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hören und sehen uns.
Das würde mich freuen.
Bis bald bei Folgewirkung.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
In der heutigen Folge sprachen Iris Borocznik und Francesca Grandolfo. Auszüge aus den Social-Media-Videos von Julian Bam, Vic, MacTastic und SRF Kultur. Musik von Petra Schrenzer. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.